Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 18. Wir lesen ab Vers 35. Lukas 18, ab Vers 35. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, dass ein gewisser Blinder bettelnd am Weg saß. Als er aber eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Sie berichteten ihn aber, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden fuhren ihn an, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Als er aber nahe gekommen war, fragte er ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach: Herr, dass ich wieder sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Werde wieder sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er wieder sehend und folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, unser König der Herrlichkeit, wir beten, öffne auch du die Augen unserer Herzen, dass wir dich mehr kennen, deine Schönheit, deine Herrlichkeit, deine Macht. Herr, dass wir dich mehr lieben, mehr deiner erfreuen und Herr, dass wir mit größerer Hingabe für dich leben. Und so segne deine Gemeinde jetzt durch dein heiliges Wort. Dies bitten wir, Herr Jesus, in deinem heiligen Namen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Durch das Kapitel 18 vom Lukas-Evangelium zieht sich im Grunde ein Thema. Und wir können sagen, der Vers 14, den wir gelesen hatten, ist sozusagen der Schlüsselvers. Da heißt es: Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Darum geht es. Wir hörten von Menschen, die sich selbst erhöhen. Wir hörten von dem Pharisäer, der sich selbst lobte im Gebet und auf andere herabschaute. Wir hörten von dem reichen Jüngling, der meinte, er würde alle Gebote Gottes halten. Menschen, die sich selbst erhöhen, sie werden von Gott erniedrigt werden. Auf der anderen Seite sahen wir Menschen, die als Niedrige zu dem Herrn kamen. Der Zöllner, der sich vor dem Herrn demütigte. Die kleinen Kinder, die zu Jesus kamen und ja nichts zu bringen hatten, die einfach nur um seinen Segen baten. Und nun heute ein weiteres Beispiel. Ein blinder Bettler. Was haben diese drei gemeinsam? Der Zöllner, die Kinder, der blinde Bettler. Sie haben alle nichts zu bringen. Rein gar nichts vorzuweisen. Sie alle bekennen und alle sehen es. Sie sind niedrig vor Gott. Sie werden von Gott erhöht werden. Sie werden von ihm gesegnet werden. Und denke daran, dass das Lukas-Evangelium von Lukas aufgeschrieben wurde an Theophilus. Und er nennt ihn Hochedler, also vermutlich ein römischer Aristokrat, ein Mann mit Macht und Einfluss, von dem alle hochdenken. Was soll dieser wohl lernen, wenn er das Lukas-Evangelium liest? Dass er sich erniedrigen soll vor diesem König aller Könige, um sein Erbarmen und seine Gnade zu finden. Und wir können sagen, dass das nicht nur in Lukas Kapitel 18 der Fall ist, sondern im Grunde zieht sich das wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Es gibt Leute, denen wird uns berichtet, die eingebildet sind, die stolz sind, die sich einbilden, sie seien weise, sie seien mächtig, ja, weil sie reich sind vielleicht und ja, sie seien gut, sie sind religiös überlegen. Sie hätten etwas vor Gott verdient. Sie haben es nicht nötig, dass sie sich erniedrigen können. Sie können mit geschwollener Brust, erhobenen Hauptes vor ihm erscheinen, weil sie gute Menschen sind. Sie sind es, im Lukas-Evangelium, die die Gnade des Herrn Jesus Christus nicht finden, weil sie gar nicht erkennen, dass sie sie brauchen. Wir denken so häufig, auch als Christen, wir müssten etwas sein. Dabei geht es darum, dass der Herr uns alles ist. Dann sind wir das, was ihm gefällt. Und so sehen wir das auch heute, dass ein Mann zu Christus kommt, der nichts zu bringen hat und auch alles empfängt. Lesen wir ab Vers 35. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, dass ein gewisser Blinder bettelnd am Weg saß. So, Christus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Wir wissen, warum er nach Jerusalem gehen möchte, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Er wird am Kreuz sterben, er wird bezahlen für unsere Sünden. Und auf dem Weg kommt er nach Jericho, eine Stadt, die ihr schon kennt aus dem Alten Testament. Diese Stadt, wo einst die Mauern fielen. Und auch hier wurde eine Frau gerettet vor dem Strafgericht Gottes, Rahab, diese Prostituierte. Gott hat sich tatsächlich über eine Frau erbarmt, die nichts zu bringen hat. So auch jetzt, als der Herr sich Jericho näherte. Lukas nennt hier nicht alle Details dieser Geschichte. In den anderen Evangelien werden zum Beispiel noch sein Name genannt oder dass dieser Mann auch nicht alleine war. Aber Lukas konzentriert sich hier einfach auf Folgendes. Vers 35. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, dass ein gewisser Blinder bettelnd am Weg saß. Ein gewisser Blinder am Wegesrand. Dort sitzt er, wo die Leute vorbeikommen und er bettelt um Almosen oder um Brot, einfach um jede Art der milden Gabe. Ein gewisser Mann, er war blind. Das heißt, er hat sein Sehvermögen verloren, er kann nicht sehen. Es bedeutet damals also, wenn seine Familie sich nicht um ihn kümmert, ohne Sozialhilfe, ohne blindengerechte Arbeitsstellen, dass er arm ist, dass er betteln muss, dass er sich nicht selbst versorgen kann. Um zu überleben, als sozialer Außenseiter und verachtet, muss er betteln am Wegesrand. Er hat keine andere Wahl. Und so sitzt er da, Tag ein, Tag aus, und hockt am Straßenrand. Und wenn du mit deinen Augen nichts mehr wahrnehmen kannst, dann führt das dazu, dass andere Sinne geschärft werden, besonders dein Gehör. Also wenn er dort sitzt am Wegesrand, hört er ganz genau, wenn Menschen sich nähern. Er hört ihre Schritte im Sand. Er hört es, wenn sie auf ihn zukommen. Und vielleicht rief er, wenn er hörte, dass Menschen da waren, eine milde Spende bitte. Wir wissen es nicht. Aber so saß er da. Doch eines Tages geschah etwas Außergewöhnliches. Denn er hörte nicht nur hin und wieder so ein paar Menschen vorbei schreiten. Was hörte er? Da waren plötzlich viele Schritte. Das klingt nach vielen Füßen. Viele Menschen waren unterwegs und sie unterhielten sich. Es klingt so, als ob da etwas passiert. So etwas kennt er, dieses Geräusch kennt er eigentlich nur von Festtagen, wenn die ganze Stadt auf den Beinen ist. Eine große Volksmenge ist unterwegs. Er fragt sich, was ist da los? Habe ich irgendwas verpasst? Er ist natürlich neugierig, er muss sich erkundigen. Was ist da los? Vers 36. Als er aber eine Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Also er hört viele Schritte, Menschen ziehen vorbei. Also fragt er, Entschuldigung, kann mir jemand sagen, was hier los ist? Warum sind so viele Leute unterwegs? Was ist der Anlass? Was ist das für eine Menschenmenge? Und tatsächlich, Menschen antworten ihm. Vers 37. Sie berichteten ihm aber, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe. Also, sie sagen ihm, das ist dieser Jesus. Aber Jesus hießen viele zu dieser Zeit. Also noch diese Beifügung, Jesus der Nazaräer. Also Jesus, der aus Nazareth kommt, aus Galiläa. Das ist also, warum die ganzen Menschenmengen hier sind. Ein einziger Mann aus Nazareth, aus einer unbedeutenden Stadt, er zieht all diese Menschen an. Und dieser blinde Mann, der sagt nicht, was für ein Jesus aus Nazareth. Dafür dieser Auflauf von Menschen. Nein, wir sehen jetzt hier etwas sehr Erstaunliches. Obwohl dieser arme Bettler blind war, sah er mehr als diese ganzen Menschenmassen. mehr als die Pharisäer. Er sah mehr als der reiche Jüngling. Dieser blinde Mann sieht in aller Klarheit, was all die anderen nicht sehen. Er ist blind und doch sieht er. Als er hörte, dass es Jesus ist, der da vorüberzieht, wird er plötzlich ganz hellhörig und ganz aufgeregt. Die Leute sagen ja nur, das ist Jesus, der Nazaräer. Aber so nennt der blinde Mann ihn nicht. Er weiß, wer dieser Jesus ist. Wir wissen nicht, woher. Wir wissen nicht, was er gehört hat und wie er darauf kommt. Aber er weiß ganz genau, wer Jesus ist. Er ruft ihn an als das, was er in Wahrheit ist. Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er nennt ihn nicht Jesus Nazaräer. Er ruft ihn an als Jesus, Sohn Davids. Und das ist erstaunlich, ihr Lieben. Denn wisst ihr, das ist schon lange her im Lukas-Evangelium, dass diese Verbindung gemacht wurde zwischen Christus, zwischen Jesus und David. Erinnert ihr euch noch in Kapitel 1? Der Vater von Johannes dem Täufer, Zacharias. Da heißt es ab Vers 67, und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet hat und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Haus Davids, seines Knechtes. Oh, die Israeliten wussten, dass Gott aus dem Hause Davids ein Horn aufrichten wird, das heißt einen mächtigen König. Den kommenden König. Oh, hatten das nicht die Engel verkündigt bei der Geburt Jesu? Erinnert euch, Lukas Kapitel 2, ab Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Das war das letzte Mal, dass wir von dieser Verbindung gehört haben. Wir haben nicht ein einziges Mal gehört im Lukas-Evangelium bis zu dieser Stelle, dass ihn jemand Davids Sohn nannte. Dieser Blinde aber, dieser, der doch nicht sieht, er sieht es in aller Klarheit. Der Sohn Davids, das meint den rechtmäßigen Nachkommen des Königs von Israel, den verheißenen König aller Könige, den Messias, den Retter, den Herrscher über die ganze Welt, der kommt, um sein Volk zu retten. Dieser Bettler, dieser Blinde hat offene Augen. Er fragt doch nicht: Bist du wohl der Sohn Davids? Er ruft es einfach lautstark aus. Sohn Davids, er ist felsenfest davon überzeugt. Allen Juden, die das hören, ist klar. Der sagt, dieser ist unser König. Dieser sagt, er ist der Messias. Er ist der Erlöser. Er ist der von Gott gesandte Retter. Wenn er ruft: Sohn Davids, erbarme dich meiner, ruft er nichts anderes als: Mein König, mein Herr, du Erlöser. Erbarme dich meiner. Ist das nicht, was wir hier sehen an diesem Blinden? Genau das, was wir hörten in Lukas 10, wo Jesus sich freute. Lukas 10, Vers 21. In derselben Stunde frohlockte er im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Es gefällt dem Herrn, dass er es den Geringen, den Elenden, den Armen, den Ausgestoßenen, denen, die als nichts gelten, dass er es ihnen offenbart, dass sie den König sehen in seiner Pracht und er sich über sie erbarmt. Der Blinde sieht deutlicher als sie alle. Vers 38. Und die Vorübergehenden fuhren ihn an, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Also die Leute, die da vorübergehen, sie ärgern sich über sein Geschrei. Sei still, sagen sie. Willst du wohl schweigen? Halt den Mund. Du störst. Du schreist hier rum. Belästige den Jesus nicht, den großen Lehrer. Mach keinen Ärger hier. Da glaubst du, wer du bist. Er ist gekommen, um vorüberzuziehen. wie zuvor bei den Kindern, die zu Jesus Christus kommen wollten, die man abhalten wollten, weil man meinte, die seien nicht wichtig genug. So auch hier. Aber wozu führte es, dass die Leute ihn zum Schweigen bringen wollten? Dass er sagte, nun gut, dann, ihr habt recht, das ist unpassend, ich werde lieber ruhig sein und ich werde gehen. Nein, genau das Gegenteil passiert. Je mehr sie ihn abhalten wollen, desto lauter schrie er. Er schrie umso mehr, so Davids, erbarme dich meiner. Er weiß, dass Jesus der König ist, der Herr und Erlöser. Er weiß, dass er voller Erbarmen ist, er glaubt an ihn. Und wisst ihr, wahrer Glaube lässt sich nicht abhalten. Vieles mag sich einen in den Weg stellen und davon abbringen wollen, dass man zu Christus kommt. Aber der Glaube wird umso lauter. Wir könnten sagen, wahrer Glaube, das ist so ähnlich wie bei brennendem Öl. Also schüttest du Wasser darauf, weil du es löschen willst, entfachst du es umso mehr. Wer Christus in Wahrheit erkannt hat und an ihn glaubt, wird zu Christus kommen und wird zu ihm rufen und lässt sich nicht abbringen von Menschen. Und je größer der Widerstand ist, desto größer wird das Ausstrecken sein nach diesem Christus. Das macht wahren Glauben aus. Schau, wie unser Herr auf das Schreien dieses Mannes reagiert. Vers 39. Jesus aber blieb stehen und befahl ihn, zu sich zu führen. Denkt daran, Jesus wollte vorbeiziehen. Doch dieser König der Könige, der Herr der Herrlichkeit, der Allmächtige, er bleibt stehen. Er bleibt stehen für diesen Mann. Für diesen. Überleg dir das. Was meinst du, was da für unzählige Personen waren, wichtige Personen mit Ansehen und Geld? Und wie viele Leute hätten wohl gerne die Aufmerksamkeit von Jesus Christus und eine persönliche Begegnung mit ihm? Wie viele wohl? Tausende. Aber nein. Unser Herr hört das Schreien dieses Bettlers, dieses Blinden. Er bleibt stehen. Einzig und allein für ihn. Er wendet sich zu dem, der nichts ist. Christus bleibt stehen und wendet sich ihm zu. Das erinnerte mich bei der Vorbereitung an Jesaja 57, Vers 15. Da heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und? Bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Christus, dieser Hohe und Erhabene, er bleibt hier stehen, um den Niedrigen, den, der nichts ist, zu begegnen. Willst du, dass Christus sich deiner erbarmt? Dann ruf ihn an, und zwar umso lauter. Er wird sich deiner erbarmen, wenn du nicht ablässt und seinen Namen anrufst. Christus lässt hier den Blinden nun zu sich führen. Dieser Blinde wird natürlich geführt, denn er kennt ja selbst den Weg nicht. Er kann ihn nicht gehen. Das erinnerte mich an ein Wort aus Jesaja 42, Vers 16. Da heißt es, und ich werde die Blinden auf einen Weg gehen lassen, den sie nicht kennen. Auf Farben, den sie nicht kennen, werde ich sie schreiten lassen. Die Finsternis vor ihnen werde ich zum Licht machen und das Holprige zur Ebene. Das sind die Dinge, die ich tue und von denen ich nicht ablasse. So bringt man den Blinden zu Christus. Und überlegt euch mal, wie kleinlaut jetzt die Leute wohl geworden sind, die ihn vorher zum Schweigen bringen wollten. Plötzlich bildet sich eine Gasse in der Menschenmenge. Ja, wirklich eine Rettungsgasse. Denn die Leute müssen plötzlich Platz machen. Denn Christus will retten. Und so kommt dieser arme, blinde Bettler zum König aller Könige. Er erhält eine persönliche Audienz beim Herrn der Herrlichkeit. Der Allerhöchste erbarmt sich hier über den Allerniedrigsten. Vers 40. Als er aber nahe gekommen war, fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach, Herr, dass ich wieder sehend werde. Also der Blinde darf Christus ganz nahe kommen. Christus schenkt ihm dann die volle Aufmerksamkeit. Welch eine Ehre, dass der König ihn fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Der König fragt den Bettler, was willst du, dass ich dir tun soll? Welch eine Freundlichkeit, welch eine Güte, welch eine Gnade. Sag, was würdest du wohl antworten, wenn Jesus, der König, dich zu dir neigt und dir spricht, was willst du, dass ich dir tun soll? Was wäre deine Antwort? Der Bettler hat diese Bitte. Vers 41, er aber sprach, Herr, dass ich wieder sehen werde. Was bittet er da? Weißt du, anhand dieser Frage siehst du wiederum, wie klar dieser Blinde sehen konnte. Denn so eine Bitte kann kein Mensch erfüllen. Kein Mensch kann das tun, worum er gerade diesen Jesus bittet. Es heißt doch in Psalm 146, Vers 8, der Herr tut die Augen der Blinden auf. Der Herr richtet die Niedergebeugten auf. Kein Mensch vermag das zu tun. Die Juden wussten, dass wenn der Messias, der Sohn Davids, kommt, er wird Zeichen tun, er wird sich über die Elenden erbarmen und Wunder wirken, die nur Gott tun kann. Jesaja 29, Vers 18. Und an jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. Jesaja 35, Vers 5. Die Augen der Blinden werden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet werden. Jesaja 42, Vers 7. Ich, der Herr, ich habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand. Und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, um blinde Augen aufzutun. Dieser arme, blinde Mann. Er glaubt, dass Jesus der Sohn Davids ist. Er glaubt, dass er dieser König ist, der ist erschienen aus dem Himmel, um Erlösung seinem Volk zu bringen. Und achte darauf, wie er ihn nennt. Er sagt, Herr, dass ich wieder sehend werde. Und für diesen Mann sind das nicht bloß nette Worte. Er meint es wirklich so. Dieser ist sein Herr. Dieser Mann glaubt es felsenfest. Er ist blind und doch sieht er in aller Klarheit, dass Jesus der göttliche König ist, der alles zu tun vermag, der vermag sich zu erbarmen über ihn und ihm das Augenlicht wieder zu schenken. Der allmächtige König, dem kein Ding unmöglich ist. Und Jesus sprach zu ihm, werde wieder sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Unser König, er tut hier mehr, als der Bettler erbeten hat. Seine Gnade ist überfließend. Er spricht, werde wieder sehend. Also er tut das Wunder, das nur Gott tun kann. Mit einem Wort, welch ein mächtiger König. Doch er tut noch mehr. Dieser Mann wurde in diesem Moment nicht bloß wieder sehend. Er erhielt nicht nur sein Augenlicht zurück. Er erhielt auch in diesem Moment das ewige Leben. Denn Christus spricht, dein Glaube hat dich geheilt. Wörtlich steht hier, dein Glaube hat dich gerettet. Der König hat seine Seele gerettet, für immer und ewig. Das heißt, dieser Mann wurde, weil er glaubte an Christus, gerechtfertigt von aller seiner Sünde. Ihm wurde alle seine Schuld vergeben, wie der Zöllner, der zuvor im Tempel betete um Gnade. Er, dieser Bettler, erhielt hier das Reich Gottes, wie die Kinder, die zu Christus kamen, um Segen gebeten haben. Er empfängt hier das Erbe des ewigen Lebens, das, was der reiche Jüngling zuvor verpasst hat. Er darf zu dem König der Könige gehören. In alle Ewigkeit ist sein Königreich seins. Das Königreich des Christus ist seins. Er soll jetzt nicht länger am Wegesrand hocken. Er soll Christus auf all seinen Wegen folgen. Er gehört nun zu seiner Gefolgschaft. Er gehört als Diener zum Allerhöchsten. Etwas weitaus Größeres geschieht hier als die Wiederherstellung seiner Sehkraft. Er glaubt an den König und so gehört ihm fortan alle Segnungen des Himmels. Ihm gehört das Königreich Gottes. Vers 43, und sogleich wurde er wieder sehend und folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Er wurde sofort wieder sehend. Und was tat er, als er nun wieder den Weg sehen konnte? Er hätte nun seiner Wege gehen können. Er hätte alle Wege gehen können. Er hätte die Welt erkunden können. Er hätte sich einen schönen Sonnenuntergang anschauen wollen. Er hätte seine Familie sehen wollen. So vieles hätte er sehen können. Aber anscheinend sah er nur das eine. Christus und dem Weg ihm nach. Er hat erkannt, dass Christus der König ist. Und er will nichts anderes, als zu seiner Gefolgschaft zu gehören. Es heißt hier, er folgte ihm nach. Und er verherrlichte Gott. Das heißt, er wusste, dies ist ein Werk Gottes und er gibt Gott Lob und Ehre dafür. Nun, was lernen wir jetzt aus dem, was wir gerade gehört haben? Zunächst einmal ist es eine Ermutigung, zu Christus zu kommen. Sag, hast du nichts zu bringen? Bist du geistlich gesprochen blind und arm und elend? Das, was wir hier gelesen haben, lehrt dich. Rufe seinen Namen an. Rufe umso lauter. Komm als Bettler. Er wird dir begegnen. Er wird dich retten. Er wird dir die Augen öffnen, dass du ihn erkennst, von ganzem Herzen ihm nachfolgst und Gott verherrlichst. Wie dringend war sein Gebet und wie schrie er. Denn weißt du was, das war tatsächlich das letzte Mal, dass Christus diesen Weg entlang ging. Er schrie um sein Leben. Es heißt in der Heiligen Schrift, Jesaja 55, Vers 6, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nah ist. Heute, das sage ich auch zu unseren Kindern, rufe heute zu Christus und warte nicht. Vielleicht denkst du, da ist das eine oder andere, das dich irgendwie abhalten will. Vielleicht sind da Menschen, die dir sagen, du bist vielleicht noch zu jung, um zu diesem König so zu schreien. Warte lieber noch. Heute, heute rufe zu dem Herrn Jesus Christus, dass er sich deiner erbarme. Bist du überhaupt an diesen Punkt gekommen, wo du merkst, dass du ein hilfloser Bettler bist? Dass du erkennst, dass du nichts zu bringen hast, dass du ihn aber unbedingt brauchst. Darum bettle, komme als Bettler. Herr, erbarme dich meiner. Du wirst sehen, dass unser großer König, dass er kommt, um dir sein Erbarmen zu schenken. Mögest du das erleben. Aber dieser Text ist auch eine Ermahnung an uns alle, die wir Christen sind. Dieser Blinde ist ein weiteres Beispiel in dieser Reihe neben den Zöllnern und den Kindern. Er gehört zu denen, die als Niedrige erscheinen. Und einer der größten Sorgen, die wir haben für uns als Gemeinde, ist, dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir nicht mehr merken, dass wir in uns selbst Bettler sind. Arm, blind und bloß in uns selbst. Der Herr Jesus Christus spricht das zu dieser Gemeinde in Laodicea in Offenbarung 3, Vers 17. Er sagt, weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und bedarf nichts und du weißt nicht, dass du, der Elende und Jämmerliche, arm, blind und nackt bist. Also der Zustand dieser Gemeinde war, dass sie nicht mehr erkannt hat, wie sie geistlich arm ist und blind und bloß. Sie erkannten nicht mehr, dass sie in sich selbst elend und bemitleidenswert und jämmerlich sind. Sie waren geistlich gesehen blind, um zu erkennen, was sie ohne Christus sind. Und zu erkennen, wie sehr sie seiner Gnade immer noch bedürfen. Und Christus gibt ihnen folgenden Rat ab Vers 18. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Stolz, genau das, was hier im Lukas-Evangelium immer wieder angesprochen wird. Stolz macht blind, seinen eigenen wahren Zustand zu erkennen. Stolz macht blind dafür, zu erkennen, dass wir nichts anderes brauchen,
als dass der Herr sich über uns erbarmt und wir seine Gnade empfangen. Ihr Lieben, es ist enorm wichtig, dass wir uns diese Wahrheiten immer und immer wieder vor Augen führen. Und wenn du hier sitzt und sagst, das habe ich jetzt schon so oft gehört im Lukas-Evangelium, ich will was Neues lernen, dann beweist das, dass du die Lektion bisher nicht gelernt hast. Die letzten Worte von Dr. Martin Luther, die letzten schriftlichen, die er kurz vor seinem Tod aufgeschrieben hat, lauten: Wir sind Bettler. Das ist wahr. Kannst du das sprechen von ganzem Herzen? Dass wir Bettler sind und dass das wahr ist? Und für Martin Luther war dieser Text, den wir auch heute gelesen haben und auch in den Parallelkapiteln dann in den anderen Evangelien, so eine wichtige Lektion, weil er gesagt hat, ich war immer unter dem Papsttum, wo es immer darum ging, dass irgendwelche Heiligen für einen beten. Jetzt habe ich erkannt, dass ich als armer Bettler einfach erscheinen darf vor dem allerhöchsten König und er sich meiner erbarmt. Sieh seine Gnade, sieh sein Erbarmen. Und lasst uns nicht kommen und groß tun und viel von uns halten. Lasst uns alles von ihm halten und von ihm allein. Und wenn er sich doch so über uns erbarmt und wenn er uns armen Bettlern auch heute neu seine Gnade zuspricht und darreicht, wenn wir zu ihm kommen als niedrige Bettler, dann sollten wir nicht voller Freude wie dieser Bettler, der nun sehen darf, voller Entschlossenheit ihm folgen und Gott preisen und loben? Charles Haddon Spurgeon hat eine Predigt über diesen Text gehalten und oder über diese Begebenheit mit dem Bettler hier, mit dem Blinden. Und er schließt seine Predigt so ab. Er sagt: Seht ihr die Menschenmenge, die jetzt weiterzieht? Aber wer ist der Mann in der Mitte, der so fröhlich aussieht? Seht, er trägt das Kleid eines Bettlers. Wer ist dieser? Ihr würdet nicht denken, dass er bettelarm ist, denn sein Schritt ist fest und seine Augen glänzen und funkeln und hört auf ihn. Wenn er da geht, singt er manchmal ein kleines Lied oder eine Hymne. Und wenn andere singen, hört auf seine Klänge, die am lautesten von allen sind. Wer ist dieser Mann, der immer so fröhlich und so voller Dankbarkeit ist? Es ist der arme, blinde Mann, der einst am Wegesrand saß und bettelte. Und wer ist es denn, der im Hause Gottes so von Herzen singt? Und der, wenn er in diesem Haus sitzt oder am Wege geht, unablässig irgendeine Melodie des Lobes vor sich her summt? Oh, es ist der Trunkenbold, dem seine Sünden vergeben wurden. Es ist der Fluchende, der von seinen Schandtaten gereinigt wurde. Es ist die, die einst seine Hure war, jetzt aber zu den Töchtern Jerusalems gehört. Es ist die, die einst andere zur Hölle führte, die jetzt die Füße ihres Erlösers wäscht und sie mit den Haaren ihres Hauptes abwischt. Bis hierhin. Hast du diesen Lobpreis heute in deinem Herzen, den wir sehen, bei diesem geheilten Mann? Mögen wir heute erneut als Bettler kommen zu dem Herrn Jesus Christus. Aber dann auch unseres Weges ziehen, voller Freude, voller Entschlossenheit, ihm nachzufolgen auf dem Weg der Nachfolge und alle Zeit Gott preisen und loben und ihn verherrlichen. Und möge es so sein, dass diese Gnade, die der Herr Jesus an uns offenbart hat, dass Menschen das sehen mögen, dass wir glücklich sind, geheilt sind durch seine Gnade, dass auch sie Gott preisen für sein Wirken an uns. Möge der Herr, unser König, sich über uns erbarmen. Möge er die Augen unserer Herzen neu öffnen, auch heute Morgen, ihn zu sehen, ihn zu lieben, ihn anzubeten und ihm zu folgen bis in alle Ewigkeit. Gepriesen sei unser herrlicher König aller Könige. Amen. Amen.